Ganz herzlich willkommen am Mikrofon, Philipp Banse. Die AfD sitzt also im Bundestag und es deutet sich schon seit längerem an, dass wir mit einer raueren Diskussionskultur uns werden anfreunden müssen. Und wir reden jetzt eine Stunde im Breitband darüber, wie wir Journalisten, Medien, die Öffentlichkeit sich mit populistischen und rechten Argumenten auseinandersetzen kann, wie die Diskussion derzeit verläuft, warum sie so ein bisschen schwierig ist und wie wir damit in Zukunft umgehen können, sowohl in den Medien, in den Talkshows, aber eben auch in der Politik. Mein Name ist Philipp Banse und hier im Studio zu Gast haben wir einmal Pea Leo. Er ist Schriftsteller, Historiker und hat jetzt ein Buch geschrieben, zusammen mit Maximilian Steinbeiß und Daniel Pascal Zorn. Das heißt Mit rechten Reden. Das erscheint am 14. Oktober, also in den nächsten Tagen. Ganz herzlich willkommen, Pea Leo.
Hallo.
Und aus München zugeschaltet ist Matthias Dell, Medienjournalist, Film- und Fernsehkritiker und hat zuletzt vor allen Dingen den Umgang deutscher Fernsehjournalisten, vor allen Dingen in ARD und ZDF, kritisiert und vor allen Dingen den Umgang dieser Journalisten mit AfD-Politikern. Ganz herzlich willkommen, Matthias Dell.
Hallo.
Wir hatten auch noch eingeladen Millie Kiak, Schriftstellerin, freie Journalistin. Allerdings hat Millie Kiak kurzfristig abgesagt, was wir extrem bedauern. Deswegen sitzen wir zu zweit oder beziehungsweise mit mir zu dritt und würden jetzt einfach mal direkt loslegen. Pea Leo, ich habe so ein bisschen den Eindruck und verschiedene Studien zeigen das ja auch, dass man mit Argumenten, mit reinen Sachargumenten, zuletzt immer schwerer durchkommt gegen populistische Argumentationslinien, gegen rechte Argumentation auch in der AfD. Woran liegt das?
Ich würde das genaue Gegenteil behaupten. Ich glaube, es wird gar nicht argumentiert und das ist das Problem.
Warum?
Weil die Art auf rechtspopulistische Agitation, Intervention, Wortmeldung zu reagieren, ja in der Regel gar nicht bis zum Argument durchdringt, sondern sich sehr oft in Empörungsgesten, Skandalisierung erschöpft, Etikettierungen. Also eine ernste Rede über die Inhalte, die von rechts kommen, findet sehr selten statt. Und das liegt, glaube ich, daran, dass man viel zu wenig unterscheidet zwischen dem, was sie sagen, was sachlich in der Regel nicht besonders gehaltvoll ist oder beziehungsweise argumentativ sehr schwer zu verteidigen. Die Rechtspopulisten aber sehr geschickt verstehen, eigentlich eine Diskussion über ihre Argumente aus dem Weg zu gehen, indem im Grunde nur über sie als Person, über sie als Skandal geredet wird. Es wird viel mehr über sie geredet als mit ihnen. Und ich würde eher behaupten, das können Sie natürlich nicht immer pauschal sagen, aber die Tendenz ist eher im Gegenteil, dass wir aufgrund einer viel zu großen Empfindsamkeit, einer allgemeinen hysterischen Grundstimmung viel zu wenig mit ihnen argumentieren. Und die Behauptung, die ich in den Raum stellen möchte, wäre, wenn wir es täten, hätten wir ein geringeres Problem mit ihnen.
Matthias Dell, sehen Sie das auch so?
Ja, würde ich auch beipflichten, weil genau das ist das Problem. Es gibt, vielleicht ist es auch ein deutsches Problem, das weiß ich nicht so genau, aber man kann das quasi bis in den Tatort hineinverfolgen, dass es so eine merkwürdige Empörung gibt, irgendwie auch eine eben moralische Empörung, mit der man sich Sachen zuwendet. Also wenn jetzt zum Beispiel am Sonntag im Tatort irgendwie Pornografie behandelt wird, dann ist der Tatort die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwie sich darüber moralisch zu empören, statt, was eben dann bezogen auf die Talkshows, auf das Reden mit rechten Position der Fall wäre, das erstmal zu akzeptieren und versuchen, irgendwie es zu beschreiben, was da passiert, herauszuarbeiten, wie argumentiert wird und eben dagegen zu argumentieren. Aber das passiert häufig leider nicht, weil es zuerst darum geht, irgendwie, dass man denkt, das können sie doch nicht sagen. Und die sagen es aber trotzdem.
Bleiben wir nochmal ganz kurz nochmal vielleicht zur Rekapitulierung. Ein, zwei Beispiele für misslungene, in Ihren Augen misslungene Kommunikation mit Populisten, rechten Politikern, Beispiel AfD, weil die jetzt im Bundestag sitzen. Können Sie da mal, Pea Leo, ein Beispiel geben?
Also spontan würde mir einfallen die Frage, die der, glaube ich, ARD-Journalist Becker an Meuthen in der Berliner Runde nach der Bundestagswahl, ich glaube, zum Eingang sogar gestellt hat.
Meuthen ist Co-Vorsitzender der AfD.
Der Co-Vorsitzende der AfD, genau. Ich weiß nicht, ob ich es wörtlich hinkriege, aber sinngemäß fragte Herr Meuthen, wollen Sie im nächsten Bundestag wieder nur provozieren oder wollen Sie eine konstruktive Opposition machen? Das ist erstmal die Oder-Fassung sozusagen. Also im Grunde eine Frage, die gar keine Frage ist, sondern im Grunde nur zwei Möglichkeiten anbietet. Man nennt das Loaded Question, also sozusagen eine Frage, die im Grunde die Antwort schon enthält und vor allem auch ein ganz sagen wir mal, asymmetrisches Sprechverhältnis herstellt zwischen Fragesteller und Antwortgeber. Und Meuthen kann eigentlich nur gewinnen bei dieser Frage. Er kann sich erstens die Unterstellung verbitten, egal wie sachlich gehaltvoll die sein mag. Es ist erstmal eine Unterstellung, den herablassenden pädagogischen Ton. Damit hat er schon gewonnen. Er kann sich sozusagen, er kann sofort die Ebene der Sache, die gar nicht betreten wurde, verlassen und sich gegen die Unterstellung wehren, die ja zudem auch performativ die Grundbehauptung, die von den Rechtspopulisten kommt, nämlich immer wieder gemaßregelt und ausgeschlossen zu werden, schon mit der ersten Frage bestätigt. Das wäre meiner Meinung nach ein Beispiel für eine missglückte Kommunikation von Anfang an.
Okay, da kommen wir gleich nochmal zurück. Matthias Dell auch nochmal mit einem Beispiel, bitte.
Na, man könnte an demselben Wahlabend das Gespräch, was Karin Mioska mit Frauke Petry geführt hat, wo es auch quasi immer nur um Fragen ging, die auf Empörung setzten und nie Fragen, die quasi inhaltlich etwas argumentativ etwas wissen wollten. Und das ist natürlich ein Problem, weil man dann unter diesen Fragen, was ja Per Leo auch gerade beschrieben hat, man kann dem so leicht aus dem Weg gehen. Deswegen ist es mir auch relativ unverständlich, wieso Leute, ein ARD-Chefredakteur sollte jemand sein, der eigentlich doch das Geschäft kennen muss und eigentlich sein Besteck dabei haben muss, nämlich die Frage, wie man Leute fragt.
Ja,
und dafür sind diese Oder-Fragen natürlich eine Katastrophe.
Das ist eine Grundhaltung. Ich glaube, man kann das verallgemeinern. Auch da gibt es natürlich immer Ausnahmen. Punktuell wird das ganz richtig gemacht. Aber ich glaube, die Grundtendenz kann man schon sehr kritisch formulieren, dass im Hinblick auf die AfD, man könnte fragen, ob das nicht auch im Hinblick auf andere Politiker gilt, aber insbesondere im Hinblick auf rechtspopulistische Politiker, die Journalisten schlicht und einfach sich vor ihrer Arbeit drücken.
Ich komme auf jeden Fall da zurück. Ich will nur ein Beispiel spielen, was Matthias Dell angesprochen hat, nämlich Karin Mioska, Tagesthemenmoderatorin am Wahlabend, 24. September, quasi kurz nach 18 Uhr im Gespräch mit Frauke Petry. Da habe ich eine kurze Frage-Antwort-Sequenz mal rausgesucht. Die hören wir uns mal eben an.
Was man festhalten kann, ist, dass die AfD eine Angstpartei ist. Sie spielen mit Ängsten, Angst vor Überfremdung, Angst vor Kriminalität, Angst vor Verlust der Souveränität. Ist es legitim, nur mit Ängsten zu spielen, um, wie Sie ja wollen, konstruktiv Politik machen zu wollen?
Naja, wenn Sie das so darstellen, dann soll jetzt der Zuschauer denken, dass andere Partei ohne Emotionen Politik machen. Und das stimmt ja einfach nicht. Politik hat immer mit Emotionen zu tun. Und vor Zuständen zu warnen, vorausschauender zu sein als manch anderer Politiker, das ist genau genommen das große Plus der AfD seit 2013 gewesen.
Ist das so ein Beispiel, wo unterstellt wird, die AfD sei eine Angstpartei und würde mit Angst Politik machen, was ja nicht völlig aus der Luft gegriffen ist? Ist das so ein Beispiel?
Das ist ja, wenn man genau mal anguckt, was ist denn jetzt eigentlich die Frage in dieser ganzen Formulierung, die moderativ vorher gemacht werden muss, lautet die Frage, ist es legitim, mit Angst Politik zu machen? Das ist eine Frage, da könnte man irgendwie wahrscheinlich eine Philosophiesendung mit beschäftigen oder irgendwelche moralischen Fragen dran diskutieren. Aber wenn man sich überlegt, was Karin Mioska in dem Moment, wenn sie das vorbereitet hat, sich überlegt hat, was dann darauf ein Gegenüber sagen soll, dann hätte sie eigentlich schon darauf kommen können, dass es ein totaler Unsinn ist, diese Frage zu stellen. Weil die Frage führt, gerade wenn sie in der Zeit, glaube ich, 3-4 Fragen an Frauke Petry stellen kann, führt diese Frage in überhaupt nichts. Selbst wenn darauf geantwortet würde, wäre das eine sehr große und vage Frage, ist es legitim das? Und das ist, was ich daran auch faszinierend finde, wo man eigentlich ganz gut und genau sehen kann, was das Problem des Journalismus gerade ist. Und das Enttäuschende ist natürlich, dass es gerade die Leute sind, von denen wir eigentlich denken, es sind quasi die Speerspitzen, die Koryphäen des Journalismus, weil das ja irgendwie Leute sind, die permanent mit Politikern sprechen, die in dieser Welt sich bewegen. Aber man merkt dann quasi die Bubble daran, dass nämlich eigentlich Mioska sich hinstellt, statt sich zu überlegen, wie gehe ich mit so jemandem um, was sagt die, was hat die für ein Programm? Und sie erzählt praktisch Frauke Petry die medialen Klischees, die über die AfD kursieren. Und das ist ein ganz großes Problem, dass man merkt, dass es da eigentlich gar kein eigenes Interesse daran gibt, wie ich mich jetzt mit dieser Politiker auseinandersetze, sondern es gibt nur so ein vages, in jeder Zeitung habhabbares Klischee, was ihr dann vorgehalten wird. Und wie soll man dann dazu sagen, ja klar, so machen wir das. Also vollkommen absurd.
Per Leo.
Also ich glaube, man täte gut daran, grundsätzlich auch zu unterscheiden zwischen einer strategischen Ebene und einer sachlichen Ebene. Die sachliche Aussage, dass die AfD mit Angst Politik macht, ist erstmal plausibel, über die kann man nachdenken, könnte sie dann auch tatsächlich im Sinne von Frauke Petrys Antwort natürlich erweitern, machen das andere Parteien auch, in welchem Ausmaß und welcher Art, ist aber eine sehr komplexe Frage, die sachlich sehr angemessen ist, aber im Grunde Gegenstand von langen Untersuchungen werden müsste, auch von sehr viel differenzierteren, also eigentlich eine wissenschaftliche Frage. Sie können aber auf dieser Sachebene sozusagen, gerade Politikern, die es gewohnt sind, die Sachebene sehr geschickt zu vermeiden, werden sie die niemals stellen können. Und das heißt, die strategische Ebene, das, was in Matthias Dells Antwort ja gerade auch schon anklang, sich schlicht und einfach mal die Mühe zu machen, die Position des Gegenübers einzunehmen, zu sagen, welche Antworten sind denn erwartbar auf diese Art von Fragen? Und die Antwort von Frau Köpetri ist extrem erwartbar gewesen. Und weil sie eben tatsächlich genau die Klischees, die ohnehin schon zirkulieren, bestätigen, kann sich der Zuschauer, der auf Seiten der Nichtrechten ist, die AfD nicht wählen würden, der Illusion hingeben, dass Miosga eine kritische Frage gestellt hat, weil sozusagen einfach nur diese Entgegensetzung performativ wieder bestätigt wird, aber sich nicht, offensichtlich nicht in der Lage ist, das ist ein ganz großes Problem auch, in die Position der anderen Partei und deren Anhänger zu versetzen und zu fragen, wie wirkt diese Frage zum Beispiel auf Leute, die die AfD gewählt haben? Ist das nicht gerade Wasser auf deren Mühlen? Bestätigt das nicht genau die Mobilisierungsklischees, die es ja auch sind, ihrerseits, die die AfD jetzt dahin gebracht haben, solche Fragen beantworten zu
müssen? Wenn ich da noch kurz anschließen darf.
Unbedingt.
Die Ironie dieses Ausschnitts ist ja, dass man bei Frau Köpetri sehr genau merkt, wie sie sich vorbereitet hat, was da quasi an strategischem Kalkül drin steckt, weil sie sofort diese Frage nimmt und sie quasi sich selber mit den Zuschauern verbündet, also quasi mit den Wählern, mit den Bürgern und Miosga gegenüber eine Medienkritik macht. Da merkt man, dass das ein ganz klar strategisches Verhalten ist. Die Frage überrascht sie überhaupt nicht und sie hat sich was überlegt, wie sie darauf reagiert, indem sie sich quasi mit der Zuschauerin gemein macht und der Zuschauerin erklärt, guckt mal, so funktionieren diese komischen Medien, die uns nicht leiden können und die stellen uns so doofe Fragen. Und das Ironische daran ist eben, dass eigentlich Miosga ja dafür bezahlt wird, sich permanent damit zu beschäftigen, wie gehe ich mit Politikern um, wie gehe ich mit, wie Per Leo ja gerade gesagt hat, mit Leuten um, die extrem gewieft darin sind oder es auch sein müssen. Ich habe da manchmal auch Mitleid damit, weil natürlich wir als Medien auch furchtbar sind, weil wir bereit sind, jeden Fitzel aufzublasen, groß zu machen und deswegen redet Frau Merkel eben so, wie sie redet, würde ich fast behaupten. Also es hat auch was damit zu tun, wie wir darauf gucken. Aber Mioskas Aufgabe besteht ja eigentlich genau darin, sich zu überlegen, wie erzähle ich diesen schwierigen Komplex? Wie gehe ich mit Leuten um, die mit allen Wassern gewaschen sind? Und dann kommt so eine Frage bei raus. Das ist irgendwie absurd.
Genau, also ich fasse das nochmal so ein bisschen kurz zusammen. Also einerseits sind Medien sehr berechenbar, weil und für rechte Populisten, AfD-Politiker sehr leicht ausrechenbar, weil ihre Fragen erwartbar sind. Andererseits, und das nehme ich so ein bisschen mit, und das wird einem in jedem Interviewseminar eigentlich auch mitgegeben, versuch nicht, ein Interview zu gewinnen. Ja, und ich glaube, viele Journalisten versuchen tatsächlich, das zu gewinnen. Ja. Frau Köpetri dastehen zu lassen, am besten selber sagen zu lassen, ja, ich bin ein Nazi, ja, ich bin ein Populist, ja, ihr habt gewonnen, ihr habt recht, danke, Ende der Durchsage.
Ich glaube, das hat Stefan Niggemeier neulich auf eine ähnliche Weise genau diese Kritik formuliert. Das ist eigentlich eine ganz unangemessene, auch eine totale Überforderung des Journalisten oder der Journalistin in dem Fall ist, sie muss tatsächlich nicht gewinnen. Sie muss eigentlich nur ihre Kernkompetenz ausüben und das ist etwas wissen wollen. Vielleicht selber auch sozusagen gerade etwas nicht können, etwas nicht wissen sozusagen. Das wäre eine gute Haltung als Grund, als Ausgangspunkt. Darf ich eine ergänzende?
Unbedingt.
Wir sind ja offen.
Ja, na klar.
Genau, Sie haben am Anfang von Meandern gesprochen.
Wir sind jetzt dabei zu gucken, wie läuft's, was
genau läuft schief. Nein, also noch auch ein ergänzendes Beispiel, was die These, die ich glaube, die man sehr gut bestätigen oder sehr plausibel ist, dass die ganz waches strategisches Bewusstsein haben, dass die genau wissen, was sie tun, dass sie es vorher überlegt haben. Eine der am stärksten skandalisierten Äußerungen der Rechtspopulisten war ja die Dresdner Rede von Björn Höcke. Die hat selbstverständlich einen skandalösen Kern. Sie ist aber medial in ihrer Wirkung komplett unverstanden gewesen. Ich will da jetzt nicht eingehen in die Deutung dieser Rede. Dass die strategisch vorbereitet war und dass die erwartbaren Reaktionen bereits beim Verfassen dieser Rede mitgedacht waren, konnte man daran sehen, dass Höcke, das ist ja alles sehr geschickt inszeniert, er hält die Rede abends in einem Braukeller in Dresden vor sicherlich stark rechten Publikum. Das wird über einen Online-Kanal von Kompakt, geht das nachts noch viral in den rechten Kreisen.
Also ein rechtskonservatives
Magazin. Genau, und zwar online, also eigentlich auf einem eher subkutanen Kanal. Es geht viral. Es ist morgens um 7, ist das in den Mainstream-Medien angelangt. Es gibt die erwartbare Skandalisierung und um 9 hat Björn Höcke eine Presseerklärung verlesen, die den gesamten Skandal sozusagen schon antizipiert. Die ist so geschickt formuliert, die ist vor allem recherchebasiert. Das heißt, es gibt eigentlich nur einen Schluss. Die ist vorbereitet. Der hat die Presseerklärung, die auf die Empörung reagiert, bereits mit der Skandalisierungsrede mitgeschrieben.
Ja, ähnlich als Beatrice Weidel die Talkshow verlassen hat.
Ganz genau, das wäre ein anderes Beispiel.
Wäre ein anderes Beispiel, wo sie für den Zuschauer eigentlich kaum nachvollziehbar, ohne großen Anlass, diese Talkshow verlassen hat.
Der Moment war absurd.
Sie hat es verlassen und wenig später kam eine Pressemitteilung der AfD raus, wo klar war, die ist nicht in den letzten 5 Minuten geschrieben worden.
Ja, die bezog sich auf Slomka, die Pressemitteilung, während der Abtritt sich ja auf die Äußerung ihres Kollegen Scheuer bezog.
Ja.
Also daran konnte man sehen, dass das eine mit dem anderen eigentlich nichts zu tun hatte, außer dass es gemeinsam geplant war.
Dann, bevor wir jetzt darüber reden, wie man darauf reagieren kann, wie man eigentlich fragen sollte, sagen Sie doch noch mal ein bisschen was dazu, wie diese, sagen wir mal, Kommunikationsstrategien der Populisten sind. Sie haben ein Buch geschrieben mit rechten Reden. Sie haben das eben schon so ein bisschen angedeutet. Vieles ist strategisch vorhergeplant. Viele Sätze, und das wissen wir auch aus internen Papieren der AfD, dass diese Skandalisierung und diese Provokation Methode und Strategie sind. Vielleicht können Sie noch mal ein paar andere Aspekte von rechten Kommunikations- oder populistischen Kommunikationsstrategien nennen.
Also die Grundeinsicht, zumindest die unserem Buch zugrunde liegt, das sagt ja, unser Buch sagt nicht alles über die Rechten, sondern es nimmt erstmal einen Perspektivwechsel vor, der unserer Meinung nach sozusagen etwas Neues in die Debatte bringt. Und dieser Perspektivwechsel liegt eben in einer Abkehr vom Was, also was denken die, was ist deren Gesinnung, was sagen die, also wir behaupten nicht, dass das unwichtig wäre. Wir sagen nur, wir haben uns zu sehr darauf fokussiert. Und genau diese Fokussierung hat dazu geführt, dass im Grunde von deren Seiten mit ganz wenigen Einsätzen, ja, also im Grunde mit Stichwörtern fast, mit bestimmten Sätzen, die als unsagbar gelten oder die ganz leicht Skandale hervorrufen können, die immer sich sozusagen fokussieren auf eine vermeintlich skandalöse Gesinnung, haben wir einen Perspektivwechsel vorgenommen und gesagt, lass doch kurz mal die Inhalte sein. Die mögen ja skandalös sein oder falsch oder wie auch immer, aber wenn es nur die Inhalte wären, hätten wir eigentlich kein so großes Problem mit denen. Die sind handelbar, die sind auch nicht besonders stark. Der Perspektivwechsel liegt darin, dass wir auf das Wie geguckt haben. Also wie reden Rechte? Ja? Es geht so weit, dass wir in unserem Buch, also rein funktional, nicht für alle wissenschaftlichen und politologischen Debatten, aber für unser Buch eine funktionale Definition, funktionalen Begriff des Rechtsseins entworfen haben und gesagt, für uns ist erstmal nur rechts eine bestimmte Art der Rede. Ja? Also eine bestimmte Art mit dem Gegenüber zu reden. So. Und diese Art der Rede besteht darin, immer wieder sozusagen die eigene Position in einer Freund-Feind-Konstellation gegen alle anderen möglichen Positionen zu setzen. Ja, also das heißt, in dem Moment das Gespräch ist, Sie haben, also um ein Beispiel zu nennen, auch eine Talkshow wieder, kommen wir zu unserem Gespräch zurück, das ist die österreichische Talkshow Hangar 7. Ja, da ist vor, Anfang des Jahres war das, kurz nach der Trump-Wahl, sind da in dem offensichtlichen Willen auch den Rechten gerecht zu werden. Auch in Österreich sind die ja auch fast bei 50%, also wurde paritätisch besetzt. Und auf Seiten der Nicht-Rechten, der liberal-links-konservativen Seite, war der Philosoph Wolfram Eilenberger. Und auf der gegenüberliegenden Seite, neben einem FPÖ-Politiker, der Neurechte, Schnellroder Intellektuelle, Martin Lichtmeß. Und das konnte man da geradezu mustergültig studieren. Wie, also erstmal, das war gar keine schlechte Talkshow, nicht überragend, aber erstmal war es eine offene Gesprächssituation. Also man würde sagen, das war ein ziviles Gespräch, ein Austausch von Argumenten ist ja immer ein großes Wort in Talkshows, also von Positionen zumindest, dass darin zivil war, dass es mal so ging, mal redete der eine mit dem anderen. Der Moderator war immer als Anker des Dritten sozusagen im Spiel. Die Fragen wurden von ihm gestellt, es wurde ihm geantwortet. Und man merkte, wie also das strategische Ziel von Martin Lichtmeß war, sich in dieser Runde einen Gegner auszusuchen und den sozusagen rauszuschmieden, rauszueisen aus dieser zivilen Dreieckskonstellation und in eine Duellsituation zu locken. Das hat er sehr geschickt, muss man sagen, gemacht, indem er immer wieder direkt sich nicht an den Moderator, der Moderator fragte was und er wendete sich direkt an Eilenberger. Oder sobald Eilenberger dem Moderator etwas antwortete, fokussierte sich Lichtmeß sofort wieder auf Eilenberger. Immer mit dem genauen Gegenteil und immer mit einer provokativen Geste. Das hat mit Tonfällen zu tun, das hat aber auch mit kleinen Tricks zu tun. Zum Beispiel der Behauptung, er habe Angst vor ihm. Ich sehe doch, dass sie sich vor mir fürchten, sagt er. Sie gucken mich gar nicht an. So, das ist erstmal eine Herausforderung. Das ist Bullying, ja, das ist Schulhofverhalten. Und Eilenberger geht darauf ein. Wie er mir nachher sagte, auch durchaus bewusst. Er hat sich auch natürlich überlegt, wie mache ich das. Und er hat aber von vornherein geplant, sozusagen wirklich Kontra zu geben. Kann man auch machen, hat aber einen hohen Preis. Und dann haben sie sozusagen, dann macht Eilenberger das, dreht sich Lichtmeß zu und nennt ihn einen Verfassungsfeind. Und dann gerät Lichtmeß in Form. schreit geradezu zurück, dass er ein Verfassungsfeind, dessen ganzes Denken um das Phantasma des Bürgerkriegs kreise. Wieder eine sachlich wahrscheinlich gar nicht falsche Behauptung, die aber dann Lichtmeß es ermöglichte, sozusagen in einen Empörungsgestus zu werfen und umgekehrt Eilenberger einen Demokratiefeind zu nennen. Und in dem Moment, wo er das geschafft hatte, sozusagen dieses Duell herzustellen, beginnt das rechte Sprachspiel. Ja, also das heißt, sie nehmen eine beliebige Gesprächssituation, nehmen ihr die Zivilität und setzen ein Wir gegen alle anderen. Und wenn sie das in Gang halten, wenn sie das verstehen, in Gang zu halten, dann ist das ein quasi unerschöpflicher Mobilisierungsmechanismus.
Jetzt haben wir ein bisschen über diese Interviewsituation gesprochen. Sie haben sind auf Talkshows gekommen. Die sollten wir auch noch mal ganz kurz erwähnen. In dieser Analyse des Status quo, in der Diskussion, wie man mit Populisten spricht. Sie haben das genannt am Beispiel Hangar 7, österreichische Talkshow. Matthias Dell, Sie analysieren ja auch vor allen Dingen und beschäftigen sich auch mit deutschen Talkshows. Vielleicht mal, wie ist denn da der Umgang? Wie funktioniert da der Umgang mit populistischen Thesen?
Na, man könnte fast sagen, dass die Populisten quasi das Salz in der Suppe dieser Talkshows sind, weil die eben in diesen ganz klar erwartbaren Settings, die wir jetzt vielleicht seit 20 Jahren haben, 25 Jahren haben, also ich würde sagen, das ist ein wichtiger Moment in dem Bild von Talkshow, was wir heute haben. Es gibt, ist ja fast wie so ein Hochamt quasi im Fernsehen, dass man Sonntag Will guckt und Montag Plasberg und so weiter. Irgendwann ist dann Beckmann mal rausgeflogen, weil es dann doch ein bisschen zu viel war. Aber eigentlich gibt es da praktisch so diese vier Talkshows, Maischberger und Illner noch dazu, die halt wöchentlich quasi Themen bearbeiten, wo man auch an der Themenauswahl schon sehen kann, wie eng und wie fasziniert die davon sind, von dieser Angst, von der Mioska ja auch gesprochen hat gegenüber Petri. Das ist ja auch, finde ich, wiederum ein ironischer Moment, wenn sich ein Bundestagsabgeordneter, ein Politiker wie Marco Bülow, heißt der, glaube ich, von der SPD, hinsetzt und das macht, was eigentlich Journalisten machen müssen, nämlich zählt und guckt, wann wird welches Thema in der Talkshow verhandelt. Dann kommt man auf diese wahnsinnigen Zahlen, dass man über diese ganzen AfD-Aufregerthemen nur spricht und ganz andere Fragen, soziale Gerechtigkeit wäre mal eines, was dann vorkommt, überhaupt nicht vorkommen. Das Problem dieser Runden ist, dass da halt 5 Leute sitzen, was schon viel zu viel ist. Es gibt ein Publikum, was kein Mensch braucht und es gibt vor allen Dingen eine ganz große Angst davor, dass einem irgendwas entgleiten können. Und deswegen sind diese Sendungen extrem geordnet, extrem strukturiert. Es gibt bei Plasberg immer diese Einspielerfilme. Allein diese Situation bei Plasberg ist ja wie der Lehrer, der an der Tafel steht und dann die 5 oder manchmal 6, glaube ich sogar, Leute auf der Schulbank befragt. Und die dürfen dann jeder ihren Satz sagen und in dieser Gleichförmigkeit, in dieser Erwartbarkeit auch von dem, was da kommt, weil man lädt ja genau die Leute dafür ein, weil die das woanders schon mal gesagt haben. Da kommt natürlich dann sowas wie Alice Weidel oder Gauland oder wie auch immer. Also die Leute, die dann eben mal so richtig Gas geben, dann produziert man den Aufreger, kann dann nächsten Tag, wenn man vielleicht sagt, die Sendung war nicht gut, irgendwie trotzdem guckt man hin und denkt, guck mal, wir gehen total steil im Internet und sowas. Die Leute reden über uns, die Zeitungen schreiben über uns. Es gibt ja auch quasi so eine Talkshow-Kritik, die da dranhängt, die also jeden Morgen dann über Nacht diese Sendung zusammenfasst, meistens auch nochmal eine eigene Meinung dazu schreibt, die man auch nicht braucht wahrscheinlich. Das ist halt das System, in dem wir uns bewegen, das ziemlich starr ist und in diesem starren System sind die Faszinationen eben gerade so krasse, im Prinzip, wenn man so will, freakhafte Äußerungen, die halt diese Gleichförmigkeit, Erwartbarkeit durchbrechen. Nicht umsonst war ja bei Talk um Turm, was so ein bisschen das Muster war, Sat.1, 90er Jahre, Erich Böhme, Sandra Maischberger war damals auch schon mit dabei. Was in Erinnerung geblieben ist, die Sendung mit Jörg Haider, der damals der große, gefährliche Rechtspopulist aus Österreich war. Und das war genau so eine Sendung, wo Böhme eben trotz seiner ganzen Gravitas als ich bin ehemaliger Spiegel-Chefredakteur und ich bin irgendwie, ich wackel mit meiner Brille und so weiter, das Gespräch auch nicht gut geführt hat, weil er eben zu sehr geglaubt hat, er ist Erich Böhme und Haider das einfach geschickt gemacht hat.
Wir haben da ein kurzes Beispiel, was wir auch nochmal einspielen können, was einen seltenen Blick, sagen wir mal, in den Maschinenraum dieser Talkshows wirft. Und zwar geht es da um die Talkshow Sandra Maischberger. Wolfgang Bosbach, CDU-Politiker, sitzt mit in der Runde und verlässt am Anfang des Clips, den wir gleich hören, die Runde, weil er sich über Jutta Ditfurth aufregt, ehemalige Grünen-Politikerin. Und dann hören wir Sandra Maischberger mit einem Appell oder einer Bitte an Jutta Ditfurth.
Herr Bosbach. Frau Dittfurcht ist persönlich vom Verhalten und von ihrer in Anführungszeichen Argumentation unerträglich.
Muss ich nein, Herr Bosbach, bleiben Sie bitte bei Frage mir.
So. Ist von Anfang an schon so.
Frau Dittfurcht, jetzt muss ich mal eines tun. Jetzt darf ich Sie
jetzt was Böses sagen.
Nee, gar nicht. Jetzt muss ich Sie tatsächlich auch bitten, die Sendung zu verlassen. Dann haben wir wieder eine Parität hier.
Warum soll ich gehen?
Weil ich glaube, dass wir dann tatsächlich weiter in Ruhe diskutieren können. Und ich würde gerne die Diskussion in
Wenn
Ruhe
Sie darauf achten, dass er mir nicht dauernd
fort.
Ins Ohr bellt.
Nein, ich würde gerne die Diskussion fortführen. Ich glaube, die Parität ist dann wieder gegeben, wenn wir mit Herrn von Aken, Herrn Lenders und Frau Barley und Herrn Jörges diskutieren.
So, da ist mir fast das Telefon aus der Hand gefallen, als ich das gehört habe, Matthias Dell. Wie ist das zu bewerten, dass Wolfgang Bosbach aus eigenem Antrieb die Sendung verlässt und dann Jutta Dittfurcht auch rausgeschickt werden soll?
Das ist natürlich vollkommen albern, weil man sich fragen kann, welche Parität damit gemeint ist. Die Sendung hatte ja quasi zwei CDU-Menschen, Bosbach und den Hamburger Polizisten Lenders. Interessanterweise, was auch nicht häufig vorkommt, zwei Linke, nämlich Jan van Aken und Jutta Dittfurcht. Dann saß Katharina Barley noch dabei und was auch ein Problem ist, Hans-Ulrich Jörges, der dann da sitzt als Stimme der Vernunft, als irgendwie derjenige, der so einigermaßen rational ist, der auch überhaupt nicht hinterfragt wird, ob er jetzt ein Journalist ist, der eher diese oder diese politische Meinung hatte, sondern der sitzt dann da als das Spiegel Bild von Maischberg und darf man mal die Sachen sagen, die quasi richtig sind, die so das Vernünftige sind, die Mitte. Ich fand die Sendung sehr interessant, weil ich mich beim Gucken gewundert habe, weil es ja so auf Dittfurcht abging und sagte, die hat ihn da rausgeekelt, die Bild-Zeitung macht das natürlich sofort und nimmt eine Gelegenheit, Dittfurcht zu beschimpfen und Bosbach, den angeblichen Liebling des Volkes quasi, da so in Schutz zu nehmen und diesen Spin mitzumachen. Wenn man die Sendung aber sich genau anguckt, dann kann man schon sehr viele Zweifel haben, weil nämlich mir total schleierhaft war, wie denn der Bosbach sich jetzt von Dittfurcht provoziert fühlen kann, weil eigentlich er das relativ früh sagt, dass er irgendwie gehen wird, wenn das weitergeht, also ungefähr, wenn Dittfurcht weiter spricht. Dabei hat sie zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht in seine Richtung geredet. Sie hat einfach ihre Meinung, ihre Beobachtungen zum Thema gegeben. Das hat Bosbach gar keine Rolle für gespielt. Und das fand ich schon merkwürdig, dass er das vorher so ankündigt und dann eben auch vollzieht. Und ich habe dann, weil es mich interessiert hat, eben Jutta Dittfurcht für ein Interview angefragt. Und das war total interessant, weil man nämlich merkt, wenn sie das dann erzählt, dass diese Beobachtungen, deswegen würde ich sagen, eine sehr genaue Medienkritik ist durchaus sinnvoll, auch wenn sie vielleicht ein bisschen detailistisch oder nerdig dann wirkt, wenn man sich über sowas Gedanken macht. Sie hat nämlich erzählt, dass Bosbach von Anfang an schon schlechte Stimmung gehabt habe, ihr nicht die Hand gegeben habe. Der Grund dafür, den hat sie auch erst erfahren, als sie in der Sendung war. Eigentlich sollte diese Sendung seine Abschiedssendung aus dem Bundestag sein. Thema konservative Werte, lauter Leute aus seinem Umfeld und er wird nochmal gefeiert als der große Unangepasste und letzte Konservative oder sowas. Dann passiert G20, die ändern das Thema. Bosbach bleibt blöderweise sitzen in der Runde und muss sich also mit einer Sendung befassen, auf die er gar keinen Bock hat. Und dann kommt auch noch jemand wie Dittfurcht dazu, die für ihn natürlich ein rotes Tuch ist. Meine Vermutung war eigentlich eher, dass er eben argumentativ überhaupt keine Möglichkeit hat, gegen sie vorzugehen, weil sie viel komplexer und klüger argumentiert als er. Er hat da so ein Thema, was er sagt, wir dürfen die Polizei, die können wir nicht kritisieren und ja.
Aber das war insofern ja auch interessant, weil es einen Einblick gegeben hat dahinter, wie die Regie hinter solchen Talkshows ist, dass sie eben genau gecastet werden, diese Leute, dass sie geschnittene Rollen zugewiesen bekommen. Wenn sie diese Rollen in den Talkshows nicht erfüllen, dann werden sie nicht wieder eingeladen und dass eben so eine Parität da vorgesehen ist. Und das fand ich daran ganz interessant. Wir müssen mal zurückkommen, wir kommen mal zurück zu dem Thema, wie gehen wir denn jetzt mit diesen Rechtspopulisten um? Ja, oder
was ergänzen? Ja. Es sind ja eigentlich das die besten Momente solcher Talkshow, weil in genau diesen Momenten wird sozusagen die geskriptete Wahrheit, die normalerweise unsichtbar ist, nicht? Die wird in genau solchen Momenten sichtbar. Im Grunde, es ist ja ein Bühnenformat. Also Sie sprachen ja selber gerade von Rollen. Ich würde von in gewisser Hinsicht sogar gescripteter Realität sprechen. Es sind ja ganz, ganz kleine Handlungsspielräume. Alle Akteure sozusagen haben ganz erwartbares Interesse, deswegen sind die auch auf Rollen reduzierbar. Und in dem Moment, wo jemand aus dieser Rolle ausbricht, wird sozusagen eigentlich das Theatralische wird sichtbar und plötzlich fangen die Akteure an, tatsächlich wahre Sätze zu sprechen. Ein wahrer Satz von Sandra Maischberger in dieser Hinsicht ist ja, wir möchten in Ruhe weiter diskutieren. Das ist ja ein Satz, der eigentlich alles sagt. Wir möchten gar nicht. Das soll ja eigentlich heißen, das ist ein performativer Widerspruch. Das heißt, wir wollen gar nicht diskutieren. Wir wollen gar keine Konfrontation. Wir wollen gar nicht, dass irgendeine Irritation entsteht, sondern wir wollen in Ruhe weiter diskutieren. Und eine Ergänzung noch, das können wir sozusagen vielleicht als in Klammern setzen. Ich glaube, es ist kein Wunder, dass von den Kulturschaffenden, die sich im Moment am anregendsten und ernsthaftesten mit diesem ganzen politischen Phänomen beschäftigen, sind Theaterleute. Also Leute, wer? Theaterleute.
Theaterleute.
Also ja. Jemand wie Milo Rau, der Dramaturg Bernd Stegemann, Falk Richter, das sind Dramaturgen und Theaterregisseure, die, glaube ich, deswegen die theatralische Dimension, also Stichwort Weidel-Abgang, das gibt es ja nicht nur bei Bosbach, das hat ja Weidel neulich auch, Sie haben es angesprochen, glaube ich schon, die theatralische Dimension dieses Rechtspopulismus als Theaterleute früher begriffen haben und deswegen auch oft den klügeren Ansatz, die klügeren Analysen sozusagen bringen, die eben auch weggehen vom Inhalt hin zum Performativen.
Ich finde das, was Sie gesagt haben, insofern interessant, weil so eine in Ruhe weiter diskutieren, denn den Eindruck, den ich habe, den diese Rechtspopulisten, auch schon frühe NPD-Abgeordnete aus dem, glaube ich, Sächsischen Landtag, als sie dann gewählt wurden und da in dieser Runde ab 18 Uhr in irgendeinem Fernsehstudio standen, die Funktion oder die Wirkung, die diese Rechtspopulisten auf deutsche Fernsehmoderatoren haben, ist, dass es läuft nicht mehr alles nach Plan. Wir von den ganzen etablierten Parteien wissen wir, wie die Rollen sind. Wir wissen, wie wir fragen, wir wissen, was die antworten. Das haben wir seit 40 Jahren geübt. Das ist alles klar. Jetzt kommen Leute und sagen Unsagbares.
Ja,
sagen, die man eigentlich nicht sagen darf. Und das Bild, was die Journalisten abgeben, ist komplette Überforderung.
Ja, so ist es. Wir haben ja nicht nur die Erwartbarkeit. Das ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass wir immer wieder dieses Wort der Erwartbarkeit, und zwar von allen dreien, von Matthias Dell, von Ihnen wie von mir, das ist so offensichtlich. Also im Grunde ist es die politische Diskussion in diesen Formaten, das hat etwas Genrehaftes. Ja. Aber das ist der eine Aspekt. Nur der andere ist, und das macht erst die Mischung so explosiv, die Kombination von ganz hoher Erwartbarkeit und gleichzeitig hoher Nervosität, also großer Erregbarkeit, großer Provozierbarkeit. Und das ist eine toxische Mischung. Erwartbarkeit und Nervosität, das ruft geradezu sozusagen die Lust auf Störung auf den Plan. Und das ist tatsächlich, das ist im Kern, glaube ich, das ist rechte Performance im Moment. Die haben natürlich ihre Inhalte, ich will das gar nicht bestreiten, aber die ganze Performance geht auf Störung, auf Transgression. Also Taktiken zum Beispiel, die noch vor 20 oder eher 30 Jahren in der Linken beheimatet waren. Also es ist immer sozusagen eigentlich den jeweiligen Mainstream auf den Korn nehmen, und der ist im Moment so erwartbar und so nervös vielleicht noch nie zuvor.
Matthias Dell, jetzt haben wir so ein bisschen analysiert, wie der Status quo ist, wie unbefriedigend er ist, wo es da hakt. Jetzt kommen wir mal zu der Frage, wie kann man denn besser damit umgehen?
Na, ich glaube zum Beispiel, deswegen kann man über diese Maischberger-Sendung sprechen und trotzdem quasi über das Populistenproblem reden, weil ich nämlich zum Beispiel bestreiten würde, dass die Moderatoren richtig damit gewohnt sind oder dass sie praktisch die Politiker der Parteien, die jetzt nicht AfD sind, dass sie mit denen irgendwie reden können. Eigentlich, wenn man genau hinguckt, und dann wird sich auch die Perspektive auf dieses AfD-Problem oder dieses Populismus-Problem ändern, und das wäre vielleicht auch was dann eben helfen würde, eigentlich reden die mit allen Politikern so. Die stellen immer diese blöden Oder-Fragen, die hören auch da nicht richtig zu oder versuchen da nicht richtig hinzukommen. Es fällt bloß nicht so auf, weil die Rhetorik nicht so hart ist. Aber eigentlich wäre der Vorteil, wenn sie praktisch es schaffen, eben mit den Populisten oder mit den Populisten weiß ich gar nicht, ob es da wirklich sinnvoll ist, in solchen Arenen mit den Leuten zu reden. Darüber könnte man auch nochmal gleich sprechen. Aber sagen wir so, mit diesem AfD-Personal, wenn man mit dem quasi so reden würde, wie wir es vorhin gesagt haben, nämlich argumentativ, nicht offene Fragen stellen, sondern konkrete Fragen stellen, das würde wiederum den Journalisten sowieso helfen, auch im Umgang mit Angela Merkel, Martin Schulz und Christian Lindner.
Da ist dann das Gegenargument, wir bieten denen ein Podium. Ja, wenn wir jetzt fragen, wie stellen Sie sich das denn mit der Rente vor? Oder wie würden Sie denn gerne mit Migranten, Zuwanderern umgehen?
Aber der Witz ist doch gerade, wenn diese Themen mal in Talkshows vorkommen, es gab vor der Wahl auch noch so eine Runde, ich weiß nicht mehr, welche das genau war jetzt, wenn man plötzlich über Inhalte redet, dann sind diese AfD-Leute vollkommen abgemeldet. Ja, dann sitzen die eine halbe Stunde da drin, weil sie nichts zu sagen haben. Das wäre ja auch etwas, was man zum Beispiel machen könnte, wenn man diesem Vorwurf, der ja natürlich auch immer vergiftet ist, weil diese absurde Setzung von AfD, von Pegida und so weiter zu sagen, wir werden quasi tot geschwiegen und gleichzeitig machen wir die ganze Zeit Programm und unsere Inhalte sind sowieso da. Das ist ja ein vollkommener Widerspruch. Also, aber der Witz wäre gerade, dass man irgendwie, wenn man jetzt meinetwegen, es kommt ein Vorschlag zu Rente oder es kommt ein Vorschlag zu Erbschaftssteuer und so weiter, dann mal bei Beatrice von Storch anrufen und fragen, wie sieht das eigentlich die AfD? Und dann wird es nämlich, oder auch Bildungsfragen zum Beispiel oder sowas, dann wird das plötzlich klein mit Hut, weil dazu gibt es bei denen einfach nichts. Sie leben davon, dass man praktisch auf dieses, was Sie gerade beschrieben haben, Philipp Banse, dieser Kitzel dabei, da sitzt jetzt was Gefährliches, das ist irgendwie aufregend, das habe ich zwar auch Angst vor, aber es ist irgendwie auch aufregend, davon leben die. Wenn man da sitzt und mit denen über Rentenpunkte diskutiert, dann wird es ganz, ganz schnell ganz, ganz blass.
Herr Leo.
Kann ich nur bestätigen, also ich würde sogar fast noch steiler formulieren, also die keine Plattform bieten Haltung, die hat sich gewisserweise verselbstständigt. Ich glaube, die ist total kontraproduktiv. Ich würde sogar noch weitergehen, es ist ja auch immer das Argument, man darf die nicht normalisieren.
Ja,
genau. Ich würde sogar ganz steil sagen, man muss sie normalisieren und reduzieren auf ihre Inhalte. In dem Moment, wo man die AfD hat nur ein einziges wirkliches Pfund, mit dem sie wuchert, und das ist, dass sie keine normale Partei ist. Das ist ja eine Tatsache. Sie ist wirklich eine Partei anderen Typs. Es ist eine Bewegungspartei, zumindest in großen Mengen, die stark von der Mobilisierung gegen eine vermeintliche Front, sagen alle anderen, agiert. Und wenn alle anderen tatsächlich sich als Front benehmen, ja, also wenn wir sozusagen unseren eigenen Pluralismus verleugnen und uns total erwartbar und einheitlich gegen, nur darüber definieren, dass wir gegen sie sind, bestätigen wir genau das Bild deren, und das wiederum ist das einzige Pfund. Sie sind nicht normal. Wenn wir sie auch genauso behandeln, können sie damit ihre Wähler mobilisieren, ihren Anhang. Wenn wir sie normalisieren, ja, heißt das ja auch, dass wir sie zumindest sozusagen, was die Inhalte betrifft, wie eine normale Partei behandeln, und warum auch nicht. Und das genau misshakt ihnen.
Und ich finde, ein Beispiel, das zeigt, dass das funktionieren kann, ist der Kollege Justus Bender. Der ist FAZ-Redakteur, zuständig für die AfD. Und von dem habe ich 1, 2, 3 Interviews gelesen mit Alexander Gauland, einem der Vorsitzenden der AfD. Und der hat, und Bender hat das genau so gemacht. Mhm. Er hat immer gefragt, warum? Wie stellen Sie sich das denn vor?
Ja, wie meinen Sie das?
Wie soll das gehen? Aha, das ist ja interessant. Erklären Sie mal, wie genau soll das funktionieren mit der Grenze, mit den Flüchtlingen, mit den Renten? Und es wurde schnell klar, das läuft sich nach 2, 3 Fragen leer. Dann versuchen die Politiker halt auszuweichen, auf andere Themen zu kommen, zu emotionalisieren. Aber wenn man da ruhig bleibt und fragt, ja, okay, alles klar, ein bisschen Gefühl ist auch gut, aber kommen wir nochmal zurück zum Thema, dann zeigt das, finde ich, das sind gute Beispiele, dass das funktionieren kann.
Genau so ist es. Also ich habe Gauland neulich in irgendeinem Interview im Fernsehen auch sagen hören, natürlich haben wir auch keine Lösungen. So, das ist eigentlich ein Offenbarungseid, weil das ist auch als Oppositionspartei. Aber dass sie sich überhaupt darauf zurückziehen können, sozusagen die Partei zu sein, die überhaupt, deren Markenkern ist, Probleme überhaupt nur zu benennen, ohne aber eine Idee zu haben, wie sie anders zu lösen werden. Das ist auch slap in the face, muss man schon sagen, der anderen Parteien. Also ich würde schon sagen, der Parteienpluralismus, der politische Streit, wir würden viel weniger über die AfD reden, wenn die FDP etwas liberaler wäre, die Union etwas konservativer und die SPD wieder etwas linker.
Matthias Dell, jetzt haben wir ein bisschen über diese Interviewfragen gesprochen. Wie redet man mit diesen Leuten? Was bedeutet denn das für dieses Talkshow-Format? Ist das noch zu retten? Kann man das irgendwie umbiegen, dass das wirklich zu einem sinnvollen, produktiven, informativen, erhellenden Diskursformat wird?
Na, theoretisch schon, aber ich sehe natürlich jetzt, wenn ich jetzt meine Version davon erzählen würde, dann ist das, glaube ich, sehr illusorisch zu glauben, dass ich das so ändern könnte. Ich glaube, als Minimalforderung könnte man ja vielleicht mal antragen, dass es in diesem merkwürdigen Vierergespann aus Will, Maischberger, Plassberg und Illner vielleicht man sich darauf einigen könnte, dass die wechselnd, weil ja keiner seine Sendung und damit seine Eitelkeit verlieren will, dass die sich irgendwie jede Woche müsste jemand anders ein Format präsentieren, wo man nur mit 2 Leuten spricht, ohne Publikum oder von mir aus auch nur mit einem, eine Stunde lang oder sowas. Und dann müsste quasi der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das Fernsehen, auch bereit sein zu sagen, die Sendung stützen wir jetzt, auch wenn wir dann Angst haben werden, dass wir am nächsten Tag nicht in den Superquoten auftauchen.
Ich meine, die Maischberger hat das ja gemacht, ne? Die hatte ja auf NTV ihre 1:1 Sendung, wo sie Leute hatte im Gespräch. Da hat das besser funktioniert, fand ich.
Genau, das wären ja Formate, wo man, warum denken, macht man sowas nicht mal wieder irgendwie halt. Das würde auf jeden Fall helfen. Es würde natürlich weniger Lärm produzieren, aber man könnte dann mit dem Bildungsauftrag argumentieren, dass es ja sinnvoll ist für die Leute, die es vielleicht dann doch gucken. Und man hat ja auch gesehen, was zum Beispiel, wenn dann so YouTuber Merkel fragen, was natürlich auch ein bisschen hilflos ist, aber was da plötzlich an einer anderen Realität reinkommt, wenn da irgendwie jemand Junges sitzt, der einfach aus seinem Leben erzählt, von seinem Migrationshintergrund, von seinen Problemen in der Schule, und plötzlich muss sich Merkel mit was anderem konfrontieren, als sie das sieht, wenn sie halt diesen bekannten Gesichtern aus dem Fernsehen gegenüber sitzt. Und da würde ich sagen, wenn wir jetzt darüber reden, wie das besser werden kann, dann glaube ich, was natürlich wahrscheinlich auch eine kühne Hoffnung ist, dass der Journalismus selber irgendwie merken muss, er hat ein Problem. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, dass es um solche Eitelkeiten geht, dass man eben irgendwie der Meinung ist, ich bin doch Frank Plassberg, ich bin doch Sandra Maischberger und so weiter, man kann mir doch nicht oder ich kann das doch und so weiter. Und dann müsste man eigentlich das machen, zurück auf die Sachebene, die Arbeit machen, die Fragen stellen, auch akzeptieren, was jetzt Per Leo gerade beschrieben hat, dass man jetzt nicht mit einem Mal die Entzauberung schafft, also dass man mit einem Mal der Satz rauskommt bei Gauland, ich bin ein Nazi oder sowas und ich will trete zurück von allem, was ich gemacht habe, sondern dass man in jeder Sendung, wie das gerade beschrieben war, plötzlich merkt, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Das ist ein langer Weg, aber das anders kann es gar nicht funktionieren. Und diese Ruhe und Gelassenheit muss man haben und gleichzeitig aber eben auch vor allen Dingen davon absehen, dass die Leute einen, weil das machen die ja auch nicht. Die lassen sich davon ja nicht beeindrucken, dass ihnen da irgendwelche bekannten Namen gegenüber sitzen.
Die Frage ist so ein bisschen, die ich mir gerade stelle, ist das dann nicht zum Chorpredigen? Erreicht man damit nicht ohnehin die Leute, die schon wissen, dass die AfD doof ist und dass es Rechtspopulisten sind und dass man die eigentlich nicht wählen darf? Denn es gibt ja auch Untersuchungen, Michael Krall, Datenjournalist beim Tagesspiegel, und Michael Seemann, Publizist, die haben untersucht, wer, sagen wir mal, auf, sagen wir mal, skandalöse Meldungen oder auch Falschmeldungen reagiert, wer sie verbreitet und welche Funktion diese Reaktion und überhaupt diese Falschmeldungen und diese skandalösen Meldungen haben für die Leute, die sie eben weiterverbreiten. Und dabei ist auch, sagen wir mal, empirisch belegbar rausgekommen, dass viele sich für den Inhalt gar nicht mehr interessieren. Die interessieren sich überhaupt nicht dafür, ob das jetzt richtig oder falsch ist, sondern die Verbreitung von skandalösen und auch falschen Nachrichten dient bei denjenigen, die sie verbreiten, ganz offensichtlich und vorwiegend dazu, die eigene Identität zu stärken und das eigene Weltbild zu festigen und die eigene Gruppe zusammenzuhalten, mit der man dieses Weltbild teilt. Seemann nennt das in dem Artikel, den wir auch auf deutschlandfunkkultur.de verlinken, nennt das Stamm. Insofern, wen erreicht man damit? Erreicht man damit diese Leute, die ihr Weltbild festigen wollen, oder erreicht man sie nicht?
Womit?
Mit diesem Ansatz zu sagen, wir reden ganz ruhig mit der AfD, wir fragen, wie wollt ihr das mit der Rente machen, wie konkret soll das mit den Flüchtlingen aussehen, wie konkret habt ihr euch denn euer Steuerkonzept überlegt, wie wollt ihr denn den Mittelstand entlasten?
Also erstmal erreicht man sie damit sicherlich eher als mit diesen ganzen von uns kritisierten erwartbaren Arten des Umgangs, die tatsächlich im Grunde wie eine Karikatur sind, weil sie genau die Behauptung, die natürlich ihrerseits schon wieder fast eine Karikatur ist, nochmal bestätigt. Das ist das eine. Zum anderen, dieses Phänomen der Tribalisierung, kann man ja auch soziologisch schon ausdrücken, also oder politologisch als stark, als Tendenz zur Polarisierung. Also das ist sozusagen gegeneinander abgeschottete Milieus, Subkulturen, vor allem im Internet gibt, die sozusagen einander gar nicht mehr wahrnehmen außerhalb dieser Freund-Feind-Perspektive.
Die sich auch nicht wahrnehmen wollen, weil das sofort das Selbstbild
unterminiert. Die sich nicht wahrnehmen wollen. Man darf aber auch nicht vergessen wiederum, das sind die Milieus, die Subkulturen, die diesen ganzen Mechanismus sozusagen antreiben. Ja? Aber letztlich nicht alle AfD-Wähler gehören diesem Milieu an. Das ist eben letztlich, das ist keine Wagenburg. Das heißt, es gibt sehr wohl eine ganze, das sieht man ja an den Wechselwählerbewegungen, nicht? Also wie volatil das ist, wie wenig das eben schon es gibt vielleicht einen Kern, aber insgesamt ein festes Milieu ist. Das heißt, es gibt sehr viele Leute, die durch geringfügige Änderungen auch wieder bereit wären, sich anderen Parteien zum Beispiel zuzuwenden. Es gibt darüber hinaus auch sehr viele Unentschiedene, also dann jetzt politisch abgebildet eben im ganzen großen Lager der Nichtwähler, Zuschauer. Also jede Diskussion, auch das wäre eine kleine Perspektivveränderung zum Beispiel für die politische Kommunikation für Journalisten, dass es eben gerade nicht darum geht, den anderen entweder zu maßregeln, zu erziehen oder aber zu besiegen, sondern das, was er ist, was er kann oder was er nicht kann, auch einem Publikum zu zeigen, was dann schon mündig genug ist, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Also Unentschiedene zum Beispiel, Zuschauer, ist ein ganz wichtiger Adressat, gerade von Streitgesprächen zum Beispiel. Und dann ein letzter Punkt, gerade Formate, in denen diese Lager sich tatsächlich noch begegnen. Ja, also wenn man diese Tribalisierung mal unterstellt als soziologisches oder kulturwissenschaftliches Faktum, dann wären ja gerade Fernsehformate, wären ja Möglichkeiten sozusagen, die Grenzen durchlässiger werden zu lassen, weil wir begegnen einander ja. Was den tribalen Effekt dann verstärkt, ist, wenn der andere sich genau so verhält, wie ich es sozusagen in meinem Stamm immer schon für gesetzt halte. Das heißt, die Grundregel könnte da lauten, genau das Moment der Begegnung zu nutzen und sich überraschend zu verhalten, auch überraschend für den anderen. Also zum Beispiel ganz simpel, das geht los auf der Ebene des Verhaltens, zum Beispiel höflich zu sein, also den anderen tatsächlich als Gesprächspartner ernst nehmen, respektieren. Also es gibt diese alte bildungsbürgerlich-lateinische Motto, so avita in modo, fortita in re. Also mild in der Form, hart in der Sache. Ja. Das sind so ganz einfache Maximen sozusagen, wenn man die anwendet, ist oft schon viel gewonnen. Und das ist ja tatsächlich eine Chance des persönlichen Gesprächs, diese Lagerbildung
sozusagen abzuschwächen.
Da haben wir jetzt vielleicht einen kleinen Widerspruch.
Ja, endlich.
Ja, nee, was ich noch sagen wollte, ich glaube natürlich, man erreicht es nicht in dem Sinne, dass man da hingeht und dann platzt die Bubble mit einem Schlag und all denkt, stimmt, jetzt haben wir es gesehen. Ich glaube aber, was man ja auch bedenken muss, diese ganzen Talkshows und gerade die Talkshows, deswegen hängt ja auch so viel dran. Wir reden jetzt darüber, diese Nachtkritiken reden darüber, das Internet redet darüber. Die produzieren ja Material, was eben mehr oder weniger aufregend ist. Und wenn Busbach rausgeht, ist es aufregend. Wenn Weidel rausgeht, ist es auch irgendwie aufregend, auch wenn es vollkommen hohl ist. Und der Witz wäre natürlich, wenn man jetzt praktisch das anders macht, dass man einfach diese Aufreger nicht mehr produziert. Weil irgendwas muss in diesen Bubblen ja schon, also der Letztkontakt mit sowas wie Realität, irgendwelche Schnipsel, die da reinkommen können und dann so da promoted werden können und so gelesen werden können, wie man es will, da würde einfach quasi der Nachschub abgebrochen werden. Da kommt dann eben nicht mehr rein, wie die AfD irgendwie wieder empört angegangen wird, sondern da kommen dann gäbe es nur noch Material, wo die AfD da sitzt und sagt, ja, ich weiß es ja auch nicht. Das wäre zum Beispiel mal ein ganz so ein Versorgungsvorteil quasi. Und was ich mit dem Widerspruch meine, ist nur, dass ich glaube, man muss da manchmal auch irgendwie, man darf da keine Scheu vorhaben, auch ein bisschen Stichwort Höflichkeit, nicht, dass man unhöflich wird, aber dass man irgendwie auch zur Sache hingeht. Ich erlebe das zum Beispiel selber, weil ich das immer gemacht habe. Ich schreibe ja so Tatortkritiken jede Woche und dann kommentieren Leute darunter. Mhm. Und da hat sich, kann ich auch merken, in den 5 Jahren, die ich das jetzt mache, wie sich der Ton geändert hat. Plötzlich sitzt da, hat man dann immer 50 Leute dabei, die erstmal Zwangsgebühren brüllen oder sowas. Und was ich dann mache, ist aber, ich versuche auf die Leute zu reagieren. Ich versuche da irgendwas kommunikativ aufzubrechen, indem ich hingehe und denen was antworte. Und da sagen mir ganz viele Journalisten, Kollegen, Freunde, warum machst du das? Das ist doch bescheuert. Natürlich ist es bescheuert. Bei manchen greife ich auch daneben. Die kommen dann nur vorbei, heben kurz das Bein und ziehen weiter. Aber es gibt auch welche, wo man plötzlich merkt, die kann man irgendwie noch erreichen. Und wenn man die eben so ein bisschen angeht, dann, also man muss dann auch anders rangehen. Wenn man dann, wie das die Moderation von solchen Internetsachen meistens machen, bitte bleiben Sie sachlich und wir haben Ihre menschenverachtenden Äußerungen entfernt. Das muss man auch machen, aber man muss dann eben auch einen anderen Ton sprechen. Man muss dann quasi auf deren Ebene erstmal überhaupt reingehen. Und das Phänomen war, als ich es mal gemacht habe und ich habe dann selber einen Fehler zugegeben, den ich gemacht hatte, dass ausgerechnet die Entschuldigung von mir dazu geführt hat, dass plötzlich das ganze Gebollere, das ganze hochgepitchte Hassding war plötzlich weg und dann sagt dieser Gegenüber, der mir vorher so unsympathisch schien, wir sind doch alle nur Menschen so ungefähr. Und plötzlich hat man dann eine Ebene gehabt, auf der man zumindest für einen kurzen Moment mal sowas wie Befriedigung oder auch Freude irgendwie hat.
Aber jetzt bin ich enttäuscht, das ist doch gar kein Widerspruch, das bestätigt doch.
Und ich wollte wegen der Höflichkeit, dachte ich nur.
Aber das ist doch, aber sich zu entschuldigen, weil man einen Fehler gemacht hat, das ist doch ein sehr höfliches Verhalten.
Das stimmt, nein, ich würde sagen, im Angang muss man da manchmal so ein bisschen, da habe ich manchmal Streit mit Leuten, weil die meinen, du bist dann so und du, man kann da so nicht mit denen reden und so. Und wo ich denke, man muss das, aber für mich absolut, wäre, das ist ja auch was, wenn man an diese Versorgungsideen denkt, was das Internet so bereitstellt. Für mich ist ein ganz großer Quell von Erkenntnis, Freude und Bestätigung, aber auch von Analyse, eine Happe Kerkeling, der Stunt von 1999 schon, da hat er damals in der Sendung, die der ehemalige Innensenator Heinrich Lummer in Berlin, Privatsender TV Berlin moderierte und die daraus bestand, dass ein Bürger mit einem Behördenmenschen über Probleme spricht, sich verkleidet als Wildschwein geplagter Rico Mielke.
Das ist grandios.
Saß dann so einem Förster gegenüber und man kann, im Prinzip ist das eigentlich der ganze Populismus avant la lettre, weil er nämlich genau nichts anderes macht, der geht dahin natürlich für sein Publikum, um Witze zu machen und trollt permanent die Diskussion. Es geht permanent weg von Sachargumenten, immer ins Persönliche rein, bis hin zum Anfassen bei Kerkeling, was auch lustig ist. Aber das Interessante an diesem Clip ist, dass man ihn in beide Richtungen lesen kann. Man kann zum einen sagen, das ist praktisch der, so verhält sich quasi die AfD, so verhält sich, was wir vorhin bei Lichtmeß beschrieben haben, das ist das strategische Kalkül. Auf der anderen Seite kann man aber auch merken, wie man eben mit diesem komischen Kerkeling, sehr lustigen, auch echauffierten, mit der Rhetorik, wie man selber wiederum sich mit Trollen auseinandersetzen kann. Und das ist hilfreich.
Also wir haben jetzt ein bisschen gesprochen über diesen Balanceakt, diesen kommunikativen Balanceakt. Wie geht man auf Populisten zu? Höflich, aber bestimmt, zuhörend, nicht gewinnen wollend. Diesen Balanceakt, den finden wir aber auch, finde ich, inhaltlich wieder. Denn was ja auch ein Thema ist, eine Kritik, die geübt wird, ist, die Populisten, in dem Fall die AfD, setzt Themen und es wird für viele wahrgenommen, unverhältnismäßig viel über diese Themen geredet. Beispiel war das Kanzlerduell, wo über die Hälfte es nur um Migration, Integration ging und man hatte das Gefühl, das ist das größte Problem, was Deutschland gerade umtreibt. Es gibt eigentlich nichts anderes und ich würde behaupten, das liegt zum großen Teil auch an der, sagen wir mal, Diskursmacht, die die AfD da hat. Gleichzeitig ist es ja nicht so, dass alle Themen, die die AfD anspricht und thematisiert, völlig an den Haaren herbeigezogen und ausgedacht sind. Matthias Dell, wie sollen wir damit umgehen, mit dieser Themensetzung? Wie soll man das irgendwie ernst nehmen, ohne es völlig überproportional abzubilden?
Na, ich glaube, dass da wird ein ganz großes Problem offensichtlich, weil, was ja auch Per Leo vorhin schon gesagt hat mit der Höcke-Rede, die schloss ja ganz geschickt an eine Rudolf-Augstein-Formulierung aus den 90er Jahren. Und da hat man plötzlich das Problem, dass die geschickt Augstein benutzt und das Einzige, was den Journalisten dann einfällt, zu sagen, aber unser Rudolf Augstein, das war auch der große Spiegelgründer, der ist doch irgendwie total unverdächtig von irgendwann, also für irgendwas. Da ist ein ganz großes Problem und ich glaube, dass man kann das zum Beispiel an so einer Figur wie dem Korrektheitsdiskurs sehen. Eine Erfindung quasi, eine Reaktion, glaube ich, wenn man es ganz genau nimmt, auf 68 von rechts irgendwie das umzudrehen. In den 80er Jahren wabert das, Anfang der 90er Jahre gibt es dieses unglaublich catchy Begriffspaar, politisch korrekt, politisch inkorrekt, was einfach irgendwie da ist, ganz in ganz viele Gespräche, Alltagssprache einwandert, da ist und so weiter. Und mit diesem Dings, dass man eben nur inkorrekt ist, man wird noch sagen dürfen und so weiter, man ist der Märtyrer, weil man gegen das Kartell und gegen die Mainstream-Geschichten Meinungen sagt. Mit diesem Modus kommt die AfD in die öffentliche Arena rein. Da kann man also sehen, dass die AfD nicht aus dem Nichts kommt, sondern dass sie sich an diesen Diskurs anschließen. Das Problem ist, dass der Journalismus vorher viel zu unkritisch gegenüber so einem Begriffen war, sich nie gefragt hat, benutze ich das selber auch einfach, weil es mir passt, oder was steckt denn eigentlich dahinter? Und da merkt man, wie so eine Kontinuität da ist, wo die AfD gar nicht so quasi extrem wirkt, wie sie da natürlich erscheint, sondern dass sie eigentlich nur eine Weiterung von Sachen ist, die bereits da sind und die vorher nicht hinterfragt worden sind. Deswegen muss da quasi hinterfragt werden. Das Gleiche würde ich sagen mit Rassismus. Wie soll man denn quasi empört darüber sein, was die AfD an Fremdlichkeit und Ressentiments, also immer nur die Empörung rauszustellen, aber gleichzeitig quasi überhaupt keinen Begriff davon zu haben, was Rassismus in Deutschland eigentlich bedeutet und darüber sonst auch überhaupt nicht zu reden. Da müsste man eigentlich hingehen, um dann besser zu verstehen, was man der AfD eigentlich sagen will.
Also Per Leo, müssen wir uns auf die politisch inkorrekten Themen einlassen?
Das ist schon der Fehler, dass man, das sind nicht politisch inkorrekte. Man soll die benennen als das, was es ist. Entweder sind es rassistische, revanchistische, was weiß ich. Aber politisch inkorrekt ist ja genau die Schutzhülle, die es möglich macht, in dem bürgerlichen Diskurs den ganzen Dreck zu äußern, für den man eigentlich irgendwie, den man sich sonst nicht so äußern würde, trauen.
Ah, okay. Dass man mit diesem Label sozusagen.
Genau, das Label ist eine Hülle dafür, dass die eigentlich rassistische, überholte Position, die man tatsächlich quasi nicht mehr, die halt überholt ist, um die so zu verkleiden, dass man gleich zum Opfer und Märtyrer und Kämpfer für die Meinungsfreiheit raus wird. Und das darf man den Leuten nicht glauben. Deswegen würde ich diese Begriffe immer rausnehmen, immer fragen, was ist das eigentlich damit gemeint? Und dann kann jetzt Per Leo antworten.
Genau, danke schön. Nein, da würde ich auch wieder zustimmen. Also ich glaube, man tut gut daran, also auf eigener Seite, aber auch dann in der Konfrontation mit der anderen auf Buzzwords erstmal zu verzichten. Ja? Also zu sehen, wo nutzt der andere sozusagen ein hoch aufgeladenes, also Buzzwords sind
Schlagwörter,
die sozusagen hoch aufgeladen sozusagen als Wörter, also im PC zum Beispiel, ne? Politische Korrektheit wäre so eins, was eben eher von den Rechten kommt. Unsererseits wären es eben Schlagwörter wie Rassismus oder so. Und zu sehen, dass das tatsächlich ein Teil des Problems ist, dass oft nur Schlagwörter auf Schlagwörter reagieren. Der eine sagt das eine, kritisiert Sprachverbote, Sprechpolizei zum Beispiel. Sofort kommt die Gegenreaktion, die natürlich belegen kann, dass es diese Verbote nicht gibt. Man könnte aber, also wenn ich jetzt mal sozusagen an die rechte Seite rangehe und das ernst nehme, was Sie gerade gesagt haben, dass das nicht immer per se falsch ist, nur weil es aus dieser Richtung kommt. Man kann ohne den Streit sozusagen über Begriffe wie PC oder die Behauptung, gibt es jetzt eine Sprachpolizei oder nicht, kann man ja durchaus zur Sache kommen und ich würde schon sagen, zugeben, dass es ein Problem des gegenwärtigen politischen, aber vielleicht auch gesellschaftlichen Diskurses ist, dass Empfindlichkeit, persönliche Betroffenheit zu eigentlich dem Goldstandard der Auseinandersetzung geworden ist, was natürlich zu einer meiner Meinung nach schon überborden von Sprachkritik, also dass sozusagen die sachliche politische Ebene, in der es zum Beispiel um Ungleichheitsfragen, um Privilegien, um Zugangsfragen geht, also klassische alte linke Themen von einer neuen Cultural Left sozusagen tatsächlich sehr stark auf die symbolische Ebene verlagert wurden, die als Ergänzung sinnvoll wäre, aber meiner Meinung nach schon überproportional geworden ist.
Ein Beispiel, dann, um das deutlich zu machen.
Wir haben das ist etwas, was stark aus, also nehmen wir die amerikanische Campuskultur, ja, die sehr stark geprägt ist, eigentlich das ist ja eine absurde Auseinandersetzung, die gerade zwischen der Rechten und der amerikanischen kulturellen Linken auf dem Campus stattfindet, eigentlich die sich, also die die sich um diesen Issue der Free Speech, ist auch so ein Buzzword, geht. Dass also im Grunde eine Non-Free Speech, eine Anti-Free Speech-Haltung sozusagen auf dem Campus gepflegt wird, mit dem Argument sozusagen, es gehe darum, Identitäten, Minderheiten, Empfindsamkeiten zu schützen. Trigger Warnings, also bestimmte Themen allein schon deswegen nicht anzusprechen, weil sie möglicherweise ungute Gefühle heraufbeschwören könnten. Und genau das wird natürlich dann, das ist das Irre eigentlich, wird von der Rechten mit einer unglaublichen Wucht sozusagen, eignen die sich Free Speech an. Natürlich,
also die freie Rede.
Die freie Rede.
Das Recht auf freie Rede.
Das Recht auf freie Rede. Und das ist ja das Lustige, ist, dass genau dieses Recht auf freie Rede vor 40 Jahren Teil der Bürgerrechtsbewegung, also der Linken, gewesen ist. Und dann jemand wie Milo Yiannopoulos zum Beispiel, ein professioneller Provokateur, genau zum 40. Jahrestag einer bedeutenden Free-Speech-Rede, die vor 40 Jahren in Princeton stattfindet, seinerseits von rechts in Princeton agitiert, im Namen der freien Rede. Das zeigt also sozusagen, wie groß die Empfindlichkeiten sind, aber auch wie angreifbar eine Linke ist sozusagen, der es vor allem darum geht, sich selbst oder ihre Anhänger oder ihre Identitäten zu schützen. Also ich glaube, man muss auch auf nicht rechter Seite sozusagen wieder ein bisschen dickeres Fell sich zulegen und tatsächlich wieder Battle of Ideas, also um politische Ideen ringen.
Wobei wir da jetzt vielleicht wirklich einen Widerspruch haben, der wahrscheinlich aber viel zu weit wird, weil wir über dieses ganze Thema noch 3 Sendungen machen können.
Ja, das ist ein
Ich will nur kurz anmerken, weil mich diese ganzen Berichte von Campus-Sachen, die sind mir immer suspekt, weil ich eben durch die Beschäftigung mit diesem Korrektheitsdiskurs, in dem ganz, ganz viele Sachen, da geht es auch schon los mit erfundenen Geschichten und mit falschen Darstellungen. Und das Faszinierende ist eigentlich, wie das übernommen wird und wie das immer so erzählt wird. Und es gibt ja quasi auch keinen Bericht darüber, der diese Campus-Geschichten mal anders erzählt. Und ich würde auch sagen, dass es da gewisse Strategien gibt von rechts, die immer funktioniert haben. Und das Krasse ist eben, wie eine zum Beispiel wäre, Diskursräume zu besetzen. Und das andere Beispiel für mich wäre, wo man sehen kann, wie erfolgreich das gelungen ist, mit so einem Wort wie Überfremdung. Mhm. Das Anfang der 90er noch als Unwort des Jahres galt und war, weil es eben aus so rechtsintellektuellen neorechten Kreisen kommt und es mittlerweile von Spiegel bis Taz quasi ohne Anführungszeichen verwendet wird. Und da ist ein Problem da, weil man dieses Wort schafft andere Assoziationen und Bilder als irgendwie Migration.
Also ich glaube, dass wir tatsächlich, wir haben 2 Ebenen des Gesprächs gerade.
Ich finde es ja, also ich höre da ja gerade zu und versuche mir da auch so gerade einen Reim drauf zu machen, was man davon jetzt mitnimmt. Also aus dem ersten Teil habe ich mitgenommen, Journalisten müssen sich mehr Gedanken machen. Sie müssen sich besser darauf vorbereiten. Sie müssen rauskommen aus ihren Reflexen, aus ihren eingeübten Mustern, aus diesen merkwürdigen Fragen, 3 Fragen auf einmal, Suggestivfragen, moralisch überladene Fragen, sondern wieder mal alte Interviewhandbücher rausnehmen, in denen steht, versucht nicht zu gewinnen, seid neugierig, fragt und versucht rauszufinden, was diese Leute planen und vorhaben und wie sie denken. Aber was diese Diskursräume und diese Themen angeht, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Einerseits gibt es sowas wie diesen Effekt, es werden Begriffe in die Diskussion gebracht von Populisten von Rechten, die bisher als unsagbar gelten und die jetzt sozusagen völlig neue Bedeutungsräume aufmachen und die völlig normal werden. Es wird völlig normal, über Überfremdung zu reden. Auf der anderen Seite sagen wir, wir dürfen uns diese Grenzen nicht mehr setzen. Wir müssen uns bestimmten Diskussionen öffnen und können nicht einfach mehr reflexhaft sagen, nee, darüber darf nicht geredet werden, weil dann eben so Mechanismen reinkommen, dass andere Parteien wie die AfD sich hinstellen können, aha, das ist die Sprachpolizei, wir sind die Einzigen, die darüber reden und uns wird es verboten, darüber zu reden und deswegen sind wir das Opfer. Und ich habe noch nicht verstanden, wie wir mit diesem Spagat umgehen wollen.
Nein, man soll nicht über, Migrationsprobleme und politische Fragen reden, wie man sowas löst irgendwie halt. Aber man darf quasi in der Diskussion, muss man wissen, dass Überfremdung einfach ein politischer, ein ideologischer Begriff ist, der einem ganz viele Bilder, Assoziationen, Wirkungen damit einschleppt. Und wenn die Journalisten das vergessen, wenn sie vergessen, dass sie sich zu diesen Begriffen kritisch verhalten müssen, dass sie erstmal quasi, das klingt natürlich immer total dröge, erstmal bei jedem Begriff gucken müssen, was ist das für einer, wo kommt der her, was macht der, warum verwende ich den nicht? Und dafür sind Anführungszeichen zum Beispiel hilfreich, dann so klein wie die sein mögen. Das ist der Unterschied, den ich meine. Es heißt nicht, dass wir nicht über Themen reden dürfen, aber wir dürfen es nicht unter den Begriffen tun, die von rechts dahingestellt werden und die dann irgendwie so ein Journalismus, der sich da irgendwie auch selber natürlich Probleme hat, weil er irgendwie merkt, das ist alles durcheinander und alle dürfen mitreden, der auch verunsichert ist, dass der dann aber irgendwie nicht mehr dahin kommt, diese Begriffe zu hinterfragen.
Ich glaube, das ist wirklich ein sehr guter Punkt. Der ermöglicht nämlich eine Unterscheidung, dass wir sagen, die Öffnung muss den Themen gelten. Die Art und Weise, wie wir diese Themen angehen, die liegt vollkommen in unserer Hand. Also die Art des, wie wir fragen zum Beispiel, wie wir journalistisch da rangehen, aber eben auch, welche Sprache wir benutzen. Also da bin ich vollkommen bei Matthias Dell. Das ist herausfordernd. Das ist tatsächlich etwas, das, aber da könnten zum Beispiel Journalisten, sie könnten eigentlich in eine Interviewsituation selbst, könnten sie fast unvorbereitet reingehen, indem sie sich immer nur auf das beziehen, was der andere gerade sagt und durch einfaches, präzises Nachfragen, was für Konsequenzen hätte das? Wie meinen Sie das? Was ist mit diesem Begriff gemeint? Da könnten sie fast unvorbereitet mit einer journalistischen, guten journalistischen Routine zurechtkommen. Die Vorbereitung müsste tatsächlich zum Beispiel der Verwendung bestimmter Begriffe gelten, die ja oft sich auch einschleichen. Das sind ja Prozesse, die sich eben nicht von heute auf morgen ereignen, sondern einen langen Vorlauf haben. Die eigene Sprache ist ja immer etwas, was zu großen Teilen unwillkürlich benutzt wird. Da zum Beispiel kritisch der eigenen Sprache gegenüber zu sein, da könnte man tatsächlich auch in der Vorbereitung investieren.
Das finde ich, das verstehe ich, das ist mir jetzt, das kann ich nachvollziehen, auch aus eigener Erfahrung, weil diese Schlagworte wie Überfremdung, wie Sprachpolizei etc., weil die so schön einfach sind. Mhm. Weil da muss man dann nicht lange drüber nachdenken. Man benutzt die einfach und unterstellt, jeder weiß schon, was damit gemeint ist. Jeder stellt sich aber was anderes drunter vor und man bietet mit so einem großen Begriff immer dem Gegenüber Empörungspotenzial, Möglichkeiten auszuweichen, sondern die Arbeit für Journalisten besteht darin, zu sagen, okay, ich will Überfremdung sagen, okay, mache ich mal nicht, was meine ich eigentlich? Worum geht es mir eigentlich? Und das runterzubrechen auf konkrete inhaltliche Fragen. Mit der Vorbereitung würde ich sagen, ja, Neugier reicht, aber ich glaube, in der Auseinandersetzung mit Populisten ist es eben wichtig, auch faktisch vorbereitet zu sein.
Ja, aber ich würde da zum Beispiel auch wichtig, eben das Format zum Beispiel zu definieren. Was für mich ein ganz anschauliches Beispiel ist von auch einem katastrophalen Journalismus, sind, was es irgendwie letztes Jahr, glaube ich, mal gab, dass alle größeren Zeitungen, Spiegel, FAZ und so weiter, zu Götz Kubitschek nach in dieses komische Schnellroda gefahren sind, was ja gar nicht so heißt im eigentlichen Sinne. Wo man sagen kann...
Das sogenannte Rittergut.
Ja, genau, das Rittergut. Diese Holmesbury, das Rittergut, wenn man da vorbeifährt, das ist ein Witz irgendwie. Bei Rittergut geht aber genauso viel auf wie bei Überfremdung irgendwie. Das machen aber alle. Dann fahren alle dahin, sitzen auf der Couch. Der Spiegel macht noch die schönsten Fotos, wie dieser Mensch da irgendwie wie so eine Art Biobauer in seinen Hölderlin-Ausgaben wählt und blättert und nebenbei noch vom Ziegenkäse erzählt. Es ist schrecklich. Was man da sagen kann, was der Fehler ist, warum, wenn man sagt, dieser Kubitschek hat irgendwie einen Einfluss, eine Bedeutung, warum liest man nicht diese schrecklichen Bücher, die bestimmt schwer anstrengend sind zu lesen und schreibt danach, wie man das als Literaturkritiker, als irgendwie Verständiger, Intellektueller tun kann, schreibt etwas über das Denken, was darin steht. Warum muss man da hinfahren und mit dem über Ziegenkäse und die Hölderlin-Ausgabe?
Weil es viel einfacher ist.
Ja, nee, weil es natürlich auch catchy ist, weil man dann da sitzt, dann ist man ist in der Höhle des Löwen, man ist quasi im dritten, vierten sonst was Kreis der Hölle irgendwie halt, man ist auch mal da und sowas. Dieser ganze Besuchsjournalismus, den kann man auch wieder sagen, da braucht man die AfD nicht für. Warum muss man Schriftsteller dauernd besuchen, weil die so schöne Häuser haben irgendwie. Man kann deren Bücher lesen und dann weiß man, worum es bei denen geht. Da kann man ziemlich, finde ich, genau sagen, da geht der Journalismus etwas auf dem Leim, was für ihn total attraktiv ist, was aber überhaupt nichts bringt, weil man dann nur eine Homestory hat von dem sogenannten Rittergut und nichts irgendwie quasi erfährt über das Denken und die Strukturen vor allen Dingen, in denen dieser Mensch arbeitet.
So, wir haben viel Zeit hier im Deutschlandfunk Kultur, aber auch die geht mal zu Ende. Wir haben, denke ich, ein bisschen was erörtern können, ein bisschen was habe ich dazugelernt. Ich danke Matthias Dell, Medienjournalist und Film- und Fernsehkritiker in München zugeschaltet und per Leo, Schriftsteller und Historiker, Mitautor, Co-Autor eines Buches, das in Kürze erscheint, das heißt Mit Rechten reden. Ich danke beiden für die Zeit. Ich danke allen fürs Zuhören. Alle Links, den Podcast und noch ein paar weitere Infos gibt's auf breitband.deutschlandfunkkultur.de. Mein Name ist Philipp Banse. Ich danke fürs Zuhören und wünsche noch ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.